Unter den Linden, der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Hartmann von der Tann.
Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Unter den Linden aus dem wunderbaren neuen Studio direkt am Brandenburger Tor. Assimilation ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das hat letzte Woche der türkische Ministerpräsident Erdogan anlässlich seines Besuches in Deutschland gesagt und damit heftige Diskussionen ausgelöst. Wir wollten sie in dieser Sendung fortsetzen und werden das auch im zweiten Teil der Sendung. Aber zunächst geht es um das augenblicklich aktuellste Thema, um den angeblichen größten Steuerskandal seit Bestehen dieses Staates, der letzten Donnerstag mit der vorübergehenden Festnahme des Postvorstandsvorsitzenden Klaus Zumwinkel begann und der sich heute mit Durchsuchungen in Hamburg, München und Frankfurt fortsetzte. Netterweise sind beide unsere Gäste einverstanden, dass wir unsere Themen etwas erweitern. Und das sind Steffi Lemke, Bundesgeschäftsführerin von Bündnis 90 Die Grünen, und Dr. Markus Söder, mittlerweile bayerischer Staatsminister für Bundes- und Europaangelegenheiten. Vielen Dank, dass Sie beide gekommen sind. Fragen und Anregungen unseres Publikums bringt heute Alexander Puhl ein.
Ja, und da hat man vorne dann, was bewegt die Menschen? Da hat es in der Wochenendpresse schon einen ganz eindeutigen Tenor gegeben. Und der lautete, wie konnte sich ein Land eigentlich so in einem Menschen täuschen? Gemeint war natürlich Klaus Zumwinkel. Es wurde da schon die ein oder andere Parallele gesponnen, etwa zum Fall Heinrich von Pierer, seine Rolle im Siemens-Spendenskandal, Schmiergeldskandal, bis heute nicht geklärt. Er selbst tut nichts dazu bei, diese Sache aufzuklären. Wir erwarten heute Ihre Meinungen, Ihre Fragen, nicht nur zu diesem Thema, sondern natürlich auch zum zweiten großen Thema bei Unter den Linden, nämlich Integration. Und Sie schicken diese Fragen bitte an uns schriftlich, und zwar an folgende Adresse. Das muss ich jetzt noch ablesen. Da gibt es zwei E-Mail-Adressen: unterdenlinden@phoenix.de oder meinefrage@phoenix.de. Wir sind gespannt, und Hartmann von der Tann macht weiter.
Frau Lemke, Klaus Zumwinkel war eine Ikone dieses Systems, ebenso erfolgreich wie geachtet. Und jetzt soll er angeblich, wir wissen es ja noch nicht hundertprozentig, es gibt aber sehr viele Zeichen, die dafür sprechen, seit vielen Jahren Steuern hinterzogen haben. Und außerdem gibt es noch 1000 weitere Verdächtige, die angeblich zusammen 4 Milliarden Euro an der Steuer vorbeigeschleust haben. Sind es jetzt Kriminelle? Also sozusagen Menschen, die gegen die Regeln einfach handeln, oder stimmt da was im System nicht?
Offensichtlich stimmt mit der Moral im System etwas nicht, zumindest auf Seiten derjenigen Manager, die jetzt unter Verdacht stehen. Ich will keine Vorverurteilung vornehmen, aber Fakt ist, dass da was aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, mich entsetzt ja vor allem das Ausmaß und die Unverfrorenheit, mit der dort offensichtlich vorgegangen wurde. Es ist kein Einzelfall, sondern es scheint in bestimmten Kreisen die Regel gewesen zu sein. Und das in Zeiten, wo...
Meinen Sie wirklich, dass man das sagen kann?
Und das in Zeiten, wo von Wirtschaftsvertretern primär gepredigt wurde, mehr Flexibilität, mehr Leistung von den Arbeitnehmern, und dann so etwas, das haut aus meiner Sicht in der soziale Gerechtigkeitsdebatte richtig rein.
Herr Söder, sehen Sie es auch so?
Ja, zum Teil schon, wobei man sagen muss, der Fall Zumwinkel hat ja mehrere Facetten. Also gerade im Dezember hat sich ja schon angedeutet, dass es mit eigenen moralischen Maßstäben nicht so genau nimmt. Denn jemand, der sehr, nachdem man also sehr für den Postmindestlohn gekämpft hat und das ja sozusagen nicht nur aus den Gründen der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch um Konkurrenten auszuschalten, und dann in dem Moment, als die Entscheidung gefallen ist, die Politiker, dass es anderen Gründen gefällt, dann, weil die eigenen Aktien steigen, sich selber dann sozusagen ein großes Paket zu kaufen, da habe ich das erst einmal aufgehorcht und gedacht, was ist das eigentlich für jemand, der sozusagen damit noch persönlich Kasse machen will, Man muss jetzt alle letztlich auch Ermittlungen abwarten, man soll niemanden vorverurteilen, aber in der Tat scheint es so zu sein, dass hier es um einen Fall geht, der exemplarisch steht, auch für etwas, was ich sehr beeindruckend finde. Ich frage mich, jemand, der 4-5 Millionen verdient, schon per se, muss der seine persönliche Rendite noch x-fach erhöhen. So kann es auf Dauer natürlich nicht gehen im Land.
Aber ist es ein Problem Zumwinkel, oder ist das Problem in einer bestimmten Klasse?
Das weiß ich. Also ich würde nicht sagen, dass jetzt alle Manager, das stimmt ja auch nicht. Das wäre jetzt zu einfach. Man muss auch mal sehen, wer das alles war. Ich bin auch ganz sicher, dass der ein oder andere Schauspieler, vielleicht auch Fußballer, keine Ahnung, wer da alles dabei ist.
Vielleicht sogar Journalisten, wie wir beide.
Ja, das weiß ich. Also ich glaube, da sie beim Öffentlich-Rechtlichen sind, werden sie nicht so viel verdienen. Das wäre jedenfalls interessant, das mal zu beurteilen, ob das so wäre. Bei uns auf jeden Fall, glaube ich, ist das nicht der Fall. Es ist schon eine Frage sowohl der Einstellung, der Moral. Ich glaube, es hat aber auch etwas zu tun, wo wir uns mal überlegen müssen, auch in unserem System, wie geht man mit solchen Steuersündern um? Wissen Sie, wenn am Ende von solchen Verfahren, die jetzt stattfinden, in der Regel nur Geldstrafen rauskommen.
Da kommen wir noch drauf. Da wollte
dann, glaube ich, ist das der falsche Weg. Das sollte auch exemplarisch der eine oder andere dann am Ende auch einmal wirklich tatsächlich in das Gefängnis gehen.
Von diesen messerscharfen Fragen stellen. Aber erst hören wir mal, was die Menschen auf der Straße sagen. Wir haben ein paar Meinungen zum Fall zum Winkel gesammelt.
Es ist nicht gut. Ich lebe in der Schweiz. Für uns in der Schweiz ist das auch ein riesiges Thema, auch in den Sonntagszeitungen jetzt gestern. Für den Bankenplatz Schweiz, für den Bankenplatz Liechtenstein ist dieser Zumwinkel-Skandal, ist das auch ein Erdbeben.
Ich bin eigentlich dagegen, dass man das irgendwie reglementiert durch irgendwelche verschärften Gesetze noch. Es ist einfach die Verantwortung der Personen, die auf solchen Positionen sind und ihr nicht weniges Geld verdienen.
Es zeigt das, was eigentlich jeder weiß, dass diejenigen, die an den Fleischtöpfen sitzen, betrügen und das mit zweierlei Maß gemessen wird.
Wie haben Sie denn die Debatte in den letzten Tagen verfolgt?
Tja, im Fernsehen und mit tiefen Misstrauen. Warum? Weil ich als Steuerzahler rund 1500 Euro im Vierteljahr vorauszahle. Ja. Und ich mit zwei Kindern geschröpft werde und Herr Zumwinkel 1 Million auf die Seite schaffen könnte. Ich fragte mich, wo war da Finanzamt?
Frau Lemke, eine kleine Zwischenfrage. Nächste Woche haben wir Wahlen in Hamburg. Die Linken sind so um die 5%. Kann es sein, dass es dieser Skandal ist, der wieder deutlich macht aus der Sicht von vielen Menschen, die oben treiben es, wie sie wollen, und wir unten werden geschöpft, dass das schließlich dazu führt, dass die 5% leicht überspringen?
Die Linken sind mir ehrlich gesagt in der Debatte erstmal egal. Sie haben es ja jetzt in Hessen und in Niedersachsen geschafft. Das heißt, sie surfen da offensichtlich auf einer Welle und auf einer Stimmung, die jetzt in der Tat durch diesen Fall zum Winkel Auftrieb erhält. Und ich glaube, wenn ich sage, da predigen welche Wasser und saufen heimlich oder offen sogar Wein, dass das nicht nur ein Einzelfall ist, dass das eine Grundstimmung unabhängig von dem konkreten Wahlausgang in Hamburg jetzt befördert, wo das Vertrauen in das gesamte System erschüttert wird, so es überhaupt noch vorhanden gewesen ist. Und die Politik möglicherweise darunter wesentlich mehr leidet als die Wirtschaft, weil die stellt sich bei Wahlen nicht zur Abstimmung, sondern das geht ein Stück weit auch auf den Buckel von Politik und Demokratie ab.
Herr Söder, wenn im gleichen Umfang, wie jetzt hier Steuern hinterzogen werden, Autos geklaut würden oder Banken überfallen, gäbe es ein Riesengeschrei in diesem Lande. Warum ist zumindest für offensichtlich viele Bürger dieses Landes Steuerhinterziehung weniger kriminell?
Also für den Staat ist es ja nicht weniger kriminell. Die Strafen sind
viele
jetzt...
Viele Bürger, habe ich ja gesagt.
Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich habe schon den Eindruck, dass viele Bürger das genauso als kriminell einstufen. Die Einschätzungen der Bürger und Bürger, die befragt wurden auf der Straße, zeigen ja diese Einschätzung.
Es gibt... So viele Menschen,
ich weiß, was Sie meinen, dass man glaubt, das sei ein Kavaliersdelikt. Nun, der eine oder andere denkt wohl immer noch nach dem Motto, das Geld bliebe wohl am besten da, wo es verdient wird beim Bürger. Und der eine oder andere beklagt sich ja, wobei es übrigens nicht die Spitzenmanager sind, sondern wenn man ehrlich ist, ist es ja gerade bei den mittleren Einkommen eher so, dass am Ende des Monats am Lohnzettel deutlich weniger draufsteht, als man sich eigentlich selber auch zumessen möchte. Ich glaube, das entscheidende Problem ist aber noch einmal, die Managerzunft als solches, da möchte ich keine Vorverurteilung machen, das stimmt nicht. Es gibt unglaublich viele, die hart arbeiten, 70, 80 Stunden und wichtige Beiträge bringen, indem sie Arbeitsplätze schaffen. Aber die Fälle, die jetzt da halt offenkundig geworden sind, zeigen natürlich schon in der Tat, dass wir uns überlegen müssen, nicht nur von der Einstellung, sondern möglicherweise auch gesetzlich, aber auch übrigens, wie wir in Europa damit umgehen. Weil dass am Ende solche ganz bewussten Steueroasen wie in Liechtenstein entstehen können, darüber sollten wir uns auch im europäischen Kontext unterhalten. Denn es kann nicht sein, dass wir bestimmte Bereiche haben, wo Geld quasi ohne Probleme hintransportiert wird. Keine Transparenz gibt es zu klären. Und nur durch einen Sonderfall des Bundesnachrichtendienstes, also praktisch die Geheimdienste, ermitteln in so einer Frage, das kann in Europa eigentlich
kann
auch
nicht. Kann es nicht auch eine Rolle spielen, dass viele Bürger unser Steuersystem als ungerecht empfinden? Einfach sagen, ja, das ist so also, unübersichtlich.
Das mag sein, aber das rechtfertigt natürlich trotz alledem keinen Gesetzesverstoß. Ich meine, es gibt viele Dinge im Leben, die man als nicht so gerecht empfindet. Nur, das ist ja zunächst mal bei aller Moral auch die Frage von Gesetz. Jeder hat sich an Gesetze zu halten. Und wenn man gegen Gesetze verstößt, dann muss man auch mit den Folgen rechnen. Und ich bleibe
dabei. Kommen wir noch, gell?
Ja, ich bleibe dabei, dass man da ansetzen sollte, wenn jetzt über neue Strafen geredet wird, vor allem mal schauen, dass man die Strafen, die man hat, auch tatsächlich echt anwendet und durchsetzt.
Nochmal der Aspekt Moral, Frau Lemke. Gibt ja auch in anderen Bereichen offensichtlich eine steigende moralische Verwahrlosung. Ich habe gerade eine Statistik gesehen, dass bei Autodiebstählen ungefähr 40% Versicherungsbetrüger sind. Haben wir sowas wie eine verfallende Moral, eine gesellschaftliche?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir ein Gerechtigkeitsdefizit haben, so wie Sie das angesprochen haben. Und dass das dazu führt, dass die Leute sich ungerecht behandelt fühlen und das Gefühl bekommen, das müssen sie sich teilweise irgendwo woanders zurückholen. Aber ich glaube, auch bei Versicherungsbetrug, es ist nach wie vor, ich stimme Ihnen da auch, was die Manager anbetrifft, zu, nicht die Masse der Leute, die sowas tut. Ich glaube, es wird jetzt eine entscheidende Frage sein, wie die Politik und die Wirtschaft selber damit umgeht.
Da wollte ich jetzt.
Und deshalb, wenn ich auch eine Frage stellen darf, warum hört man vom Kollegen Koch jetzt nichts? Der ist doch aus dem Urlaub zurück.
Ja, das war jetzt vielleicht.
Weil er darauf wartet, dass die Grünen sich endlich in Hessen bewegen und einmal endlich die Jamaika-Koalition haben.
Ja. Ja. Das befürchte ich. Oh, da bahnt sich ja ein regelrechter Flirt an. Herr Söder.
Also weiß ich nicht. Beidseitig nicht.
Also, Sie haben es vorhin angesprochen. Am Mittwoch ist, glaube ich, der Herr Hassler, der Regierungschef von Liechtenstein, da. Das ist ein Land, die haben 30.000 Einwohner und die leben von unmoralischen Angeboten. Nämlich, sie bieten Menschen, die dazu gewillt sind, die Möglichkeit, Steuern zu hinterziehen. Ja, kann man denn nicht in Gottes Namen mit dem mal Hochdeutsch reden?
Ich glaube schon, dass wir das machen, weil die Kanzlerin wird es auf jeden Fall machen. Ich glaube, dass wir aber noch einen Schritt weitergehen sollten. Ich habe da eine ganz konkrete Vorstellung. Die Schweizer und die Liechtensteiner wollen ja dem Schengen-Abkommen beitreten, also der Öffnung der Grenzen. Ich denke, wir sollten da schon noch mal einen engeren Zusammenhang herstellen, dass ein solcher Beitritt zum Beispiel, ist einer der Bereiche, wo wir es machen können, nur dann erfolgen sollte, wenn entsprechende Transparenz und Zusammenarbeit auch in der Steuerfrage möglich ist. Denn es kann nicht sein, dass wir einen einheitlichen Rechtsraum, was keine Grenzen betrifft, schaffen wollen, aber gleichzeitig die Möglichkeit besteht, quasi solche Hintertürchen zu nutzen.
Ein Punkt, über den wir nachdenken. Es gibt ja dann schließlich die Cayman Islands oder ich weiß nicht was für Gebiete, wo man es dann doch wieder machen kann.
Ja, aber von daher natürlich wird es immer wieder möglich geben, dass irgendjemand im Zweifelsfall mit einem schwarzen Aktenkoffer möglicherweise irgendwo Geld hinbringt. Ja. Das ist jederzeit möglich, dass das irgendeiner machen kann. Hm. Es geht aber nicht um die Frage, der Staat kann ja auch nicht garantieren, dass ein Gewaltverbrechen nicht mehr stattfindet, sondern der Staat kann versuchen, diese Dinge zu reduzieren und einzuschränken. Einer der Bereiche in Europa, was wir tun könnten, wäre beispielsweise darauf hinzuwirken, in dem konkreten Fall, beispielsweise über Schengen, beispielsweise über gemeinsame Rechtsabkommen, dass solche Fälle eben deutlich minimiert werden, nicht mehr möglich sind. Ja. Wobei man ohnehin sagen muss, ich glaube, dass der Bankenplatz jetzt Liechtenstein sowieso erhebliche Probleme hat, denn nach der Sache, die jetzt passiert ist, dass jemand quasi aus den Banken heraus ja selber das gemacht hat, zeigt sich auch ganz klar, dass das auch eine abschreckende Wirkung hat. Und ich glaube, die Bilder, die durch Deutschland laufen, die jetzt die Untersuchungen sind und auch die Razzien stattfinden, da glaube ich, denkt mancher dran, ob er sich das in der Zukunft nicht ernsthaft trauen kann.
Frau Lemke, viele fordern jetzt schärfere Gesetze. Auf der anderen Seite ist zu lesen, dass Herr Zumwinkel möglicherweise sowas wie 1 Million an der Steuer vorbeigeführt hat. Und die Prognosen sind, dass er vermutlich sowas wie eine Haftstrafe auf Bewährung um die 2 Jahre kriegt und eine Geldstrafe. Andererseits heißt es, in besonders schweren Fällen kann ein Steuerhinterzieher mit bis zu 10 Jahren bestraft werden. Ist das nicht ein Hinweis darauf, dass Herr Zumwinkel gar keinen schweren Fall begangen hat?
Ich denke, da sollten wir konkret abwarten, was ermittelt wird gegen ihn und wie dann auch der konkrete Tatvorwurf gegen ihn aussieht.
Muss man die bestehenden Gesetze nicht harter anwenden?
Schon klar. Ich glaube erstens, Herr Söder, dass Sie es sich so einfach machen, wenn wir jetzt nur mit dem Finger auf Liechtenstein zeigen und darauf warten, dass Frau Merkel dort mit dem Regierungschef Dinge bespricht, die vermutlicherweise hinterher nicht eingehalten werden. Ich glaube, wir sollten das selber in die Hand nehmen. Und deshalb geht von grüner Seite aus die ganz klare Aufforderung an die Bundesregierung, selber zu handeln. Das heißt, wir fordern einen nationalen Aktionsplan gegen Steuerhinterziehung. Das heißt konkret die Überprüfung des Strafrahmens auf der einen Seite. Ist der Strafrahmen ausreichend? Hat der Strafrahmen für Steuerhinterziehung eine abschreckende Wirkung eigentlich? Oder wenn ich durch Selbstanzeige eine Endkonsequenz einer Strafverfolgung doch entgehen kann, lädt das nicht möglicherweise gerade dazu ein? Das Zweite ist, dass vor allem die zuständigen Behörden besser ausgestattet werden müssen. Und das ist ganz klar Angelegenheit von Bund und Ländern. Wir wollen auch eine einheitliche Steuerverwaltung, damit nicht einzelne Bundesländer, das als Standortvorteil, dass da möglicherweise über das eine oder andere auch mal drüber weggeschaut wird, das als Standortvorteil ausnutzen. Und die Maßnahmen müssen insgesamt zusammengepackt werden, damit das Geld gar nicht erst in Liechtenstein landet.
Also da darf ich es verschärfen.
Ja.
Wir haben 2700 Steuerfahnder. Die bringen jeder für sich das Zehnfache dessen, was sie kosten, ein pro Jahr. Wir haben 6000 Menschen, die Schwarzarbeiter kontrollieren, die gar nichts oder wenig einbringen. Muss man nicht wirklich fragen, warum der Staat in diesem Bereich nicht mehr tut?
Ja, jetzt sollte man aber auch nicht, ehrlich gesagt, übertreiben. Das hört sich jetzt nach
einem Wieso? Das sind doch authentische Zahlen.
Ja, das, das hört sich so einen nationalistischen oder nach einem nationalen aktionistischen Plan an. Also,
Aktionsplan.
Ja, wie Sie den jetzt immer nennen. Aber ich meine, also ich bin sehr dafür, das habe ich, glaube ich, vorhin auch angedeutet, zu sagen, dass wir überprüfen, ob der Strafrahmen richtig ausgeschöpft wird in einzelnen Fällen. Weil ich zum Beispiel schon glaube, gerade bei Steuerhinterziehern und gerade auch in dem Segment, über das wir reden, Hochmanager, ist die eine oder andere Nacht, die beispielsweise im Gefängnis verbracht wird, hat eine ganz andere psychologische Wirkung als möglicherweise bei manch einem der Fälle, die Sie bei Autoknackern angesprochen haben. Erstens. Zweitens glaube ich schon, dass das sehr wirken würde, wenn da mal einer von denen nicht nur mit einer Geldstrafe überlegt. Da geht es ja hier um Summen. Die Leute haben enorme Summen selber erwirtschaftet und zahlen dann halt einen Betrag und sind im Grunde genommen, gehen dann aus dem Gericht raus und haben nur eine Geldstrafe. Ob das den Einzelnen so nachhaltig betrifft, glaube ich nicht. Da wäre das ein oder andere auch einmal an Strafe.
Herr Zumwinkel soll ja jetzt schon seine Strafe bezahlt haben.
Eine Nacht im Gefängnis, mit Verlaub, Herr Söder, eine Nacht im Gefängnis wird da keine abschreckende Wirkung
Lassen Sie mich doch einfach mal den Gedanken entwickeln. Ich glaube auch nicht, dass es mehr hilft. Ich glaube auch nicht, dass es dann bei einer Nacht bliebe. Ich glaube auch nicht, ich hoffe nicht, dass Sie, Frau Lembe, auch gefordert haben, dass das nur eine Nacht ist, sondern ich glaube, dass wenn Strafe angewandt wird, man ja Alternativen hat. Man kann Geldstrafe, man kann Haftstrafe machen. Ich denke, dass es durchaus überlegenswert ist, auch mal in dem Bereich anzudenken. Zweitens glaube ich, dass es jetzt nichts bringen würde, jetzt typischer Vorschlag von eurer Seite, jetzt alles zu zentralisieren und jetzt irgendwie noch Millionen neue Steuerfahnder einzustellen, die dann im Übrigen auch nicht nur diesen Arten von Leuten hinterher schnüffeln, sondern im Zweifelsfall übrigens auch dem ganz normalen Bürger, der ohnehin sich schon häufig von der Steuer nicht so gut behandelt fühlt. Ich glaube, Da wäre es klüger, in der Tat auch zu überlegen, wie wir solche Steueroasen eindämmen. Und ich hielt es schon nicht für den einzigen Punkt, da sind wir schnell beieinander, aber für einen der Punkte, dass wir jetzt nicht nur nationalistisch denken, sondern dass wir auf der anderen Seite auch uns überlegen, wie wir solche Steueroasen schließen können. Und wenn es mitten in Europa so eine Steueroase gibt, das sollte auf Dauer nicht passieren. Und dagegen muss man es tun.
Frage unserer Zuschauer mit Alexander Pohl.
Ja, erwartungsgemäß natürlich viele E-Mails hier zu dem Thema Manager und Moral und zu dem, was auch gerade besprochen wurde, nämlich die Rolle des Staates. Also wie weit darf der Staat eigentlich gehen? Wolfgang fragt da zum Beispiel, ob es denn überhaupt rechtmäßig war, wie die Steuerfahndung an die Daten, sprich an diese CD, rangekommen ist. Da ist Geld geflossen. Ist sowas überhaupt zu rechtfertigen? Und Bernd Wegeler fragt, eine Frage an Herrn Söder, da geht es um die Bezahlung von Spitzenmanagern. Wäre es denn nicht ein Weg zum Beispiel, die Gehälter von Spitzenmanagern europaweit zu deckeln? Eine Frage an Herrn Söder und eine Frage an beide Gäste. Wie es denn eigentlich mit unserer aller Steuermoral bestellt wäre, wenn beispielsweise die Lohnsteuer nicht automatisch vom Gehalt abgezogen würde, sondern wir die selber überweisen müssten an das Finanzamt? Also das vielleicht als kleine Anregung an die Runde.
Also, ich frage Sie mal, Frau Lemke, weil die andere Frage ausdrücklich an Herrn Söder gerichtet wird. Beschaffung der Informationen. Wir wissen, da sind 5 Millionen Euro geflossen. Es ist über den Auslandsnachrichtendienst nach Deutschland gekommen. Wenn man ganz böse formulieren wollte, könnte man ja sagen, der Staat macht sich zum Hehler offensichtlich gestohlener Informationen. Ist das in Ordnung?
Ich habe mich das auch gefragt, aber ehrlich gesagt, die Empörung über das, was da abgelaufen ist, über diese Form von Unmoral, von Steuerhinterziehung, von Schädigung des Allgemeinwesens, rechtfertigt aus meiner Sicht scharfe Maßnahmen. Deshalb glaube ich, dass die Verhältnis ganz...
In Amerika wäre das nicht verwendbar, das wissen Sie, das wäre illegal beschafft.
Ganz kurz ausreden lassen, bitte. Ich glaube, dass erstens die Verhältnismäßigkeit gewahrt blieb, von allem, was wir bisher wissen, dass es auch zu keinen illegalen Taten dabei gekommen ist, bei allem, was wir bisher wissen. Und eben, damit der Staat nicht auf solche Instrumente zurückgreifen muss, eben drum will ich, dass Steuerfahndung, dass Staatsanwaltschaft mit den Sondereinheiten, die solche Fälle jetzt bearbeiten, besser, personalintensiver ausgestattet wird, damit wir nicht auf den BND für so etwas zurückgreifen müssen. Aber um erstmal in diese Blase hineinzustechen, war offensichtlich, so stellt sich das für mich heute da, ein solches Vorgehen notwendig. Sonst würde das jetzt immer noch im Verborgenen weiter schweren.
Herr Söder, die Frage an Sie. Bezahlung von Spitzenmanagern deckeln, würde das überhaupt einen Effekt haben? Da sind ja auch Menschen, die einfach ihr Erbe anlegen, wie zum Beispiel Herr Zumwinkel.
Naja, also zunächst mal das Gehalt zu decken. Gehalt wird ja nicht festgelegt von der EU-Kommission oder vom Staat, sondern das wird ja in dem Fall von den Eigentümern der Firma, den Aktionären oder Inhabern festgelegt. Das geht sicherlich nicht. Natürlich kann jeder die Frage stellen, ob das gerecht ist, was Leute verdienen. Die Frage stellt sich ja in anderen Branchen auch. Fragt sich immer, ob Fußballer das alles verdienen, wenn man mal sieht, was die spielen. Ich bin beim Aufsichtsrat des 1. FC Nürnberg, frage mich da auch mal, ob die Leistung, die sie bringen, dem Gehalt auch nur einigermaßen angemessen ist. Kommen wir mal zu anderen Ergebnissen, ehrlich gesagt, aber das lässt sich nicht, das lässt sich wohl nicht anders machen. Die zweite Frage übrigens, auch was den BND betrifft, das wird ja eine spannende sein, die man dann auch juristisch zu werten hat. Also da bin ich relativ sicher, dass das eine sehr juristische Frage ist. Wobei ich ehrlich gesagt auch nicht glaube, dass jetzt bei dem Fall Liechtenstein und sehr viele Steuerfahnder, sagen wir mal in Hamm oder in Westfalen oder sonst wo da geholfen hätten, sondern das war in der Tat ja aus dieser Steueroase heraus.
Das sind gestohlene Daten, das muss man dazu sagen. Ne?
Das wird sich alles zeigen. In der Tat, es wird juristisch bewertet. Ich glaube aber auch, dass natürlich es unabhängig von der Frage natürlich einen Straftatbestand in Deutschland gibt, den man nachgehen muss. Und da sind jetzt halt nur neue Fakten da und die müssen auch absolut geklärt werden. Und wer in dem Maß gegen deutsches Recht verstößt, muss auch mit dem deutschen Strafrecht entsprechen und den Folgen rechnen.
Vielleicht noch eine kurze Antwort. Wir haben noch die Frage unseres Zuschauers, warum eigentlich Angestellte die Lohnsteuer nicht selber überweisen können. Ich glaube, das würde auch viele Menschen überfordern, organisatorisch und viele Finanzämter.
Also in einem haben ja Sie vorhin auch recht gehabt. Ich meine, dass unser Steuerrecht das komplizierteste der Welt ist und dass, glaube ich, 4/5 der Welt Steuerliteratur in Deutsch sind, zeigt ja schon, dass wir das bürokratischste Steuerrecht von allen haben. Und jetzt mal unabhängig von denen, die es bewusst missbrauchen, ein normaler Mensch, der seinen Steuer zu zahlen hat, der hat wirklich häufig Schwierigkeiten, dies anzusehen. Deswegen wäre ja eines der wichtigsten Projekte endlich auch mal eine Entbürokratisierung unseres völlig überbordenden Steuersystems.
Da hatten Sie jetzt aber 2 Jahre Zeit für.
Das lag nicht an uns in dem Fall. Das müssten Sie
wunderbares wissen. Schlusswort, denke ich, zu unserem ersten Thema. Wenn Sie mir das gestatten, würde ich jetzt zu unserem ursprünglichen Thema gerne übergehen. Und Sie, Frau Lemke, fragen, der Herr Erdogan hat gesagt, Assimilation ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Fehlt da nicht ein Wort? Zum Beispiel zwangsweise Assimilation?
Ich finde, man muss seine Worte unbedingt im Kontext anschauen, weil die Hauptbotschaft, die er in seiner Rede an die türkischen Einwohner hier in Deutschland, aber auch an die Türken in der Türkei gesandt hat, ist, Integration ist notwendig, Bildung ist notwendig, das Erlernen der deutschen Sprache ist notwendig. Und es ist aus meiner Sicht nicht hilfreich, wenn diese andere Aussage, die er ebenfalls getroffen hat, jetzt übermäßig in die Höhe gezogen wird, weil das ist die Kernbotschaft seiner Rede gewesen.
Nochmal meine Frage. Hätte da nicht zwangsweise Assimilation sein müssen?
Also ich habe jetzt verschiedene Übersetzungen gehört. Er hat angeblich auch Assimilierung gesagt. Das verändert die Tonlage da drin schon mal. Es ist doch die Frage, was die Botschaft war in seiner Rede. Und die Botschaft, die Türken hier müssen Deutsch lernen, wenn sie sich integrieren wollen. Und Integration ist nötig.
Zwischenfrage
die ist
stellen.
Doch die wichtigere gewesen.
Ist es polemisch zu fragen, was passiert eigentlich in der Türkei mit Kurden, Aleviten und Armenier?
Nein, das ist überhaupt nicht polemisch. Das ist absolut notwendig. Diese Frage stellen wir auch ständig. Wir Grünen haben uns immer wieder für die Rechte von Kurden in der Türkei, auch von Aleviten, eingesetzt. Diese Frage muss unbedingt auf die Tagesordnung. Von uns wird sie seit Jahren auf die Tagesordnung gesetzt.
Zweierlei Maßstäbe?
Nein, ich will nicht mit zwei Maßstäben messen. Nein, und messe auch nicht. Sondern die Türkei hat gerade, wenn sie der EU beitreten will, bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Und seitdem die Beitrittsverhandlungen laufen, kann man doch in der Türkei merken, selbst Herr Schäuble hat das im Interview eingestanden, dass es dort Veränderungen gibt, dass die Türkei sich verändert, dass sie auf einem Weg ist, den wir unterstützen und befördern sollten, statt ihn durch dumpfe Polemiken zu behindern.
Das ging an Sie, Herr Söder. Sie haben nämlich...
Sie meint wahrscheinlich den Herrn Erdogan selber im Zweifelsfall.
Nein, ich habe explizit Sie gemeint, Herr Söder.
Darf ich meine Frage stellen?
Ja, ja.
Die geht so, die CSU hat ja auf diese Erdogan-Rede hin gefordert, die Beitrittsverhandlungen mindestens einzufrieren. Ist das nicht eine zu harte Reaktion?
Nee, überhaupt nicht. Also zunächst mal muss man sehen, dass die Europäische Kommission, die sehr fortschrittsorientiert ist, im Dezember in dem sogenannten Fortschrittsbericht, sehr massiv dargestellt hat, dass die Bemühungen völlig ins Stocken geraten sind in der Türkei selber, hat explizit empfohlen, in den wichtigsten Kapiteln, nämlich Justiz und Innen, keine Eröffnung einer solcher Verhandlung zu machen, weil die Türkei noch meilenweit davon entfernt sei. Feststellung der Kommission, jetzt nicht Feststellung einer Partei, sondern der Europäischen Kommission. Erstens. Zweitens hat der Fall Marco im Übrigen ja gezeigt, wie weit man da von bestimmten Maßstäben entfernt ist. Drittens ist aber schon entscheidend zu prüfen, welche Botschaft in der Tat, ich würde mir dann ein Wort festhalten, was Erdogan sagt, die Gesamtbotschaft des Besuches. Der Auftritt vor der Sicherheitskonferenz, wo er beispielsweise gesagt hat, mit dem Iran machen wir tolle Geschäfte, da gehe nicht zu der Gefahr da beispielsweise davon aus, was die weltweite Situation ja ganz anders beurteilt. Oder beispielsweise die Botschaft, was dieses Thema Integration betrifft, ist seine Botschaft nicht gewesen zu sagen, integriert euch hier in der Gesellschaft, sondern... Wir wollen türkische Schulen, wir wollen türkische Universitäten haben, war eine klare Aussage von ihm. Und er sagt auch, ihr seid sozusagen, was die Frage des Beitritts betrifft, seid ihr in Deutschland diejenigen, die das quasi erzwingen sollen. Und wenn er dann beispielsweise noch bei der, das war sehr bemerkenswert, auf der Sicherheitskonferenz, ich war dabei, gesagt hat, Europa ist kein Christenclub und wir sind Anwalt aller Muslime in Europa und haben einen bestimmten Auftrag, dann muss ich ehrlich sagen, sind die Botschaften, die Erdogan setzt, nicht die Botschaften, die für Integration das Richtige sind. Deswegen glaube ich, liegen Welten zwischen seiner Vorstellung und europäischen Vorstellungen. Und deswegen bleibe ich dabei, ein Beitritt macht keinen Sinn.
Was denken unsere Zuschauer über dieses Problem?
Wenn man in ein fremdes Land geht, ich sag mal, wenn man früher in Amerika auswanderte, die konnten ja auch nicht machen und tun lassen, was sie wollten. Die mussten sich auch anpassen und entsprechend den Gepflogenheiten des Landes sich benehmen. Und ich denke, das muss man einfach machen. Das nützt alles nichts. Ne?
Ja, sie sollten eigentlich so leben, wie wir Deutschen auch leben. Vielleicht mit ihrer Religion, aber nicht so offen zur Schau stellen, wie sie es machen teilweise. Das ist meine Meinung. Und im Fall Marco haben wir auch keine Ermittler nach Atlanta geschickt oder Italia geschickt. Warum brauchen wir da Brandermittel in Ludwigshafen?
Man muss erst mal verstehen, dass Herr Erdogan natürlich aus seinem Werthorizont redet, den ich ja nicht teilen muss.
Ja. Sie haben gesagt, dass das Thema Integration auch im bayerischen Wahlkampf, der ja langsam auf uns zukommt, eine Rolle spielen wird. Dafür hat es viele Kommentare gegeben, die gesagt haben, ja, hat er denn nicht gesehen, was dem Herrn Koch damit passiert ist?
Ich weiß nicht, was ich jetzt meine. Ich habe gesagt, dass das Thema Integration ein Thema ist, das vielleicht neben Globalisierung und Demografie das Schlüsselthema wohl ist für unsere gesamte Gesellschaft. Wir haben im Jahr 2009, also nächstes Jahr bereits auch in Augsburg in der Einschulung, mehr Kinder mit Migrationshintergrund, auch bei uns in Bayern, als Deutsche. Insofern stellt uns die Integration vor Herausforderungen, die nicht etwa damit zu tun haben, dass irgendwo Wahlkampf ist. Das bleibt ein Dauerthema. Die Frage ist nur, ob wenn wir alle in Deutschland von Integration reden, wir alle auch dasselbe meinen. Wissen Sie, ich glaube am Ende, wir wollen keine Assimilation. Übrigens das Wort in der politischen Rhetorik hat übrigens Otto Schily als erstes mal eingeführt. Damals von euch auch zum Teil kritisiert, aber es hat er eingeführt. Ich finde nur am Schluss in unserem Land, in dem wir leben, wissen Sie, gilt für mich der Grundsatz. Wir
haben bestimmte... Direkt an der Seite von Herrn Beckstein.
Ja, ja. Und in dem Fall auch zu Recht. Ja. Es gibt so Werten, Sitten und Gebräuche, die sich im Recht normieren, aber auch in der Alltagskultur. Und ich finde, dass am Schluss das Prinzip gelten muss, wer zu uns kommt und sich hier legal aufhält, Steuern zahlt, ist herzlich willkommen. Aber wer zu uns kommt, der muss sich doch am Ende an unsere Werten, Sitten und Gebräuche halten und nicht umgekehrt, dass wir alles ändern müssen für die Zuwanderer, die nach Deutschland kommen.
Leitkultur, also.
Alltagskultur. Ich würde es Alltagskultur nennen. Wir haben unsere Verfassung, unsere Gesetze, die wir haben. Wir wollen, dass jeder seine eigene kulturelle Entwicklung hat. Nur wissen Sie, wenn ich jetzt irgendwo gelesen habe, ein ganz vernünftiger Mann ja an sich, der Erzbischof von Canterbury, hat vorgeschlagen, man könnte zur besseren Integration die Scharia vielleicht. Also es war jetzt in England. Ja. Stelle sich vor, nur mal der Gedanke, wie absurd er ist, soll dann Steinigen beispielsweise möglich sein? Was sind das für Vorstellungen? Das hat jetzt in England jemand gemacht. Oder im letzten Jahr war eine Entscheidung, zwei Entscheidungen nur zum Beispiel, ob Integration. Das Bundesgesundheitsministerium hat mal den Krankenkassen einen Brief geschrieben und hat gesagt, die beitragsfreie Mitversicherung einer Ehefrau, die könne man auch für die Zweit- oder Drittfrau machen, wenn jemand aus einem kulturellen Hintergrund kommt, wo die Mehrfach-Ehe zulässt. Das ist doch absurd. Ja? Sowas kann doch nicht die Wertvorstellung in Deutschland sein. Wir wollen eine vernünftige Integration. Die Leute sollen auch die Möglichkeit haben, natürlich ihre kulturellen Wurzeln zu haben. Ist doch völlig ohne Frage. Aber eines muss schon klar sein. Letztlich gibt es ganz bestimmte auch Wertvorstellungen, die sowohl sich in Gesetzen finden, aber auch in unserer Alltagskultur. Und wir leben nun mal in Deutschland. Und wenn der Herr Erdogan zum Beispiel gesagt hat, er lehnt eine privilegierte Partnerschaft auf jeden Fall ab, dann kann ich nur sagen, dann eben nicht. Wir arbeiten gern zusammen, aber es kann nicht sein, dass am Schluss sich ganz Europa nur nach einem Beitrittskandidaten richtet.
Frau Lemke, Integration wollen alle, bloß offensichtlich verstehen viele unter Integration unterschiedliche Sachen. Eine Frage, die ich zur Erklärung für wesentlich halte, ist doch die, warum gibt es diese Integrationsprobleme im Wesentlichen mit Türken und Arabern? Hat sie nicht gegeben mit Italienern, hat sie nicht gegeben mit Spaniern, hat es vor langer Zeit auch nicht gegeben mit der großen Einwanderung der Polen ins Ruhrgebiet. Hat es nicht doch ein bisschen was mit der anderen Kultur, mit der islamischen zu tun?
Ich würde ganz kurz, bevor ich Ihre Frage beantworte, wir sind ja auch hier, um miteinander zu diskutieren, auf Herrn Söder nochmal eingehen. Ich glaube, mit diesem wirklich urtiefen Griff in die alte Mottenkiste von Ausländermechanismen und Instinkten, die sie da bedienen, einfach Furcht hervorzurufen, deutlich zu machen, die Türken sind anders als wir, das sofort mit Scharia zu verbinden, die mit der Türkei überhaupt nichts zu tun hat. Ja, aber sie führen doch solche Beispiele ganz bewusst in die Diskussion ein, um ein bestimmtes Bild zu zeigen. Ich sage nur, Sie sind Europaminister, Sie sind nicht mehr Generalsekretär. Und ich glaube, dass um den Weg eines friedlichen Miteinanders sowohl in Europa als auch in der Türkei, als auch in Deutschland doch überhaupt keinen Weg herumführt. Und dann müssen wir doch miteinander diskutieren, was der Weg dorthin sein kann. Und diese ausgrenzenden, diese spalterischen Positionen können das doch nicht sein. Es leugnet doch niemand, dass es Probleme mit Integration gibt, aber wir müssen gemeinsam nach Wegen suchen, sie zu überwinden und nicht die Gräben zu vertiefen. Und das werfe ich Ihnen vor, dass Sie dieses tun. Und zum Zweiten, es gibt einen Beschluss der Europäischen Union, Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu führen. Das heißt, es ist nicht die Entscheidung der CSU in Bayern, sondern es gibt einen Beschluss, von dem ich finde, dass Sie als Europaminister ihn eigentlich auch umsetzen müssten, Beitrittsverhandlungen zu führen und nicht über eine privilegierte Partnerschaft zu verhandeln. Wenn die Türkei heute sagt, wir haben von Europa die Zusicherung bekommen, darüber zu verhandeln, wie wir in die EU hineinkommen können, nicht via privilegierte Partnerschaft, dann hat die Türkei auch gegenwärtig ein Recht, dass diese Verhandlungen geführt werden. Und dafür hat die Türkei in der Tat Anforderungen zu erfüllen. Und sie ist dabei, das zu tun. Und ich finde, dabei sollten wir helfen, unterstützen und nicht neue Gräben aufschütten. Wenn ich noch ganz kurz auf die andere Frage antworten darf.
Söder möchte aber schon auch mal.
Ja, das hält doch aus, glaube ich, ganz kurz.
Schwer, ich sehe es. Also,
ja, aber schafft er, also, habe ich zutrauen.
Punkt. Ja.
Also es gibt aus meiner Sicht wirklich nicht nur Integrations- oder Anpassungsprobleme mit der türkischen Bevölkerungsgruppe. Das würde ich durchaus
aber
auch in anderen...
im Wesentlichen.
Das würde
aber
ich auch.
Türken, wenn Sie auch die Statistiken, die manche Bundesländer ja führen, wenn Sie auf die Jugendkriminalität sehen, sehen Sie, dass es da die größten Anpassungsschwierigkeiten gibt. Ganz offensichtlich.
Schauen Sie, es gibt durchaus auch Integrationsprobleme in der Gruppe der Aussiedler. Oder wenn ich darauf kommen kann, ich komme aus Dessau, dort gibt es zwei Schwarzafrikaner. Der eine ist ermordet worden, weil er nachts sich im Stadtpark aufgehalten hat und dummerweise die falsche Hautfarbe hatte. Und der andere ist in Polizeigewahrsam, bei lebendigem Leibe verbrannt, bis heute ungeklärt, wie das passieren konnte. Das sind ganz andere Integrationsprobleme, vor denen diese Leute dort stehen und wo wir aus meiner Sicht insgesamt drüber reden müssen, wie wir das
zusammenbringen. Ich muss leider ein bisschen unhöflich jetzt werden, weil jetzt muss er doch mal reden dürfen.
Also nur drei kurze. Erstens bin ich ein bisschen enttäuscht, dass Sie in diese uralten ideologischen Verhaltensmuster zurückfallen, die ich eigentlich dachte, dass wir in Deutschland beim Thema Integration überwunden haben. Sie haben ja jahrelang behauptet, auch die Grünen, Deutsch muss man nicht lernen. Ich kann mich erinnern, dass es Pressemitteilung, habe heute noch mal vor der Sendung geguckt, dass man das als völkische Hetze bezeichnet hat von Grünen-Vertretern, Ströbel und anderen damals, die gesagt haben, Deutsch zu lernen muss nicht der Sinn und Zweck sein. Heute gibt es zumindest von ihrer Spitze her die Meinung, Deutsch müsse man lernen. Ohne Deutsch geht es gar nicht. Zweitens, gerade weil ich mich mit Europa beschäftige, ich übrigens auch glaube, dass unabhängig von kulturellen Fragen Europa völlig überfordert wäre, wenn die Türkei Mitglied werden würde. Es gibt doch keinen Automatismus des Beitritts.
Da kommen wir doch auf das Pudelskern.
Es gibt doch keinen Automatismus des Beitritts. Wir müssen doch zunächst mal in erster Linie für, übrigens, Ihre Aufgabe wie meine sollte doch sein, sich um die Menschen zunächst mal Deutschland zu kümmern und die zu vertreten und nicht nur zu überlegen, wie es anderen gut gehen kann. Wir haben doch die Aufgabe, für unsere deutschen Bürger uns einzusetzen. Und das Dritte, wenn ich das auch noch mal sagen muss zu dem Thema Integration, ich glaube nun einfach fest daran, und das hat nichts mit dem Bedienen von Vorurteilen zu tun, dass wir über die Dinge reden müssen. Wenn wir das nicht tun, werden sie erleben, dass andere es tun werden. Am Schluss wird ein Lafontaine sich hinstellen und der versucht dann, das auszunutzen. Und das dürfen wir als Demokraten nicht zulassen.
Also dann nur eine ganz kurze Frage. Würden Sie als Türke, wenn man Ihnen den Zugang zur EU... Wenn Sie Türke wären, ich habe ja nicht gesagt, Sie sind einer, ich weiß, Sie kommen aus Nürnberg. Nürnberg ist viel besser als die Türkei. Wenn Sie Türke wären und man würde Ihnen den Zugang zur EU verweigern, würden Sie dann für die NATO weiterhin die Kohlen aus dem Feuer holen?
Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Wissen Sie, eins muss man mal sagen, ich bin ja ganz persönlich, das ist ein großes und stolzes Volk. Ja. Und es hat auch verdient, dass man ehrlich mit ihm umgeht. Wissen Sie, wenn ich in Brüssel bin, dann sagen mir alle, Sie sind ja da nicht so häufig, sagen einem alle, also das klappt sowieso nie, das machen wir jetzt noch 10 Jahre weiter. So eine Aussage eines ganz ranghohen EU-Funktionärs. Jetzt verhandeln wir noch 10 Jahre weiter und Ihre, also
und
unsere
die
Generation.
Dann eine Volksabstimmung
naja, nein, aber unsere Generation soll das dann entscheiden. Das ist doch nicht ehrlich. Ich finde, die Türkei hat ein Recht darauf, dass man ehrlich mit ihr umgeht. Und Europa hat ein Recht darauf, dass man ehrlich mit unseren Kapazitäten umgeht. Und die deutschen Bürger haben ein Recht darauf, dass man auch verantwortungsbewusst für sie eintritt.
Und die Türkei hat ein Recht darauf, dass man Verträge und Zusagen ihnen gegenüber einhält. Und die fangen Sie gerade als Europaminister an, in Frage zu stellen.
Wenn Sie es nicht erfüllen, kann man
unserer sie Zuschauer, gemacht, bevor Fragen Frage unserer Zuschauer vorgetragen ist. Von Alexander Pohl.
Ja, und Stichwort EU-Beitritt, da gibt es eine Frage an die Frau Lemke, und zwar vom Walter Henk. Frau Lemke, kann die EU ein Mitgliedsland brauchen, das sich offensichtlich vom säkularen Staat entfernt und in dem unter der Regierung Erdogan die Religion Einzug in staatliche Belange erhält? Eine Frage an die Frau Lemke. Und dann haben wir uns heute in Berlin nochmal umgehört, was denn die Leute für Fragen an unsere Gäste haben.
Frau Lemke, Ministerpräsident Erdogan hat in seiner Rede davon gesprochen, dass er sich durchaus vorstellen könnte, in Deutschland auch wegen der Integration, dass es auch türkische Bürgermeister geben könnte. Wie stehen die Grünen dazu?
Herr Söder, es wäre wünschenswert, wenn jeder in der Schule schon Deutsch kann, um auch bessere Fortschritte beim Lernen zu machen, zum Beispiel in Mathematik. Wie könnte man das erreichen, Ihrer Meinung nach?
Frau Lemke, in diesem Fall zwei Fragen an Sie. Brauchen wir eine Türkei, die sich in Richtung... ich sage es mal jetzt sehr scharf und sehr übertrieben, Fundamentalismus bewegen würde?
Genau das tut die Türkei gerade nicht. Sie bewegt sich fort von fundamentalistischen Debatten. Das Kopftuch darf von Schülerinnen und Schülern in Zukunft getragen werden, so wie dieses auch in Deutschland erlaubt ist. Das heißt, dort hat eine Angleichung.
Ein Riesensymbolthema.
Dort hat eine Angleichung des Rechtssystems der Türkei an das deutsche System stattgefunden und nicht umgedreht. Und wenn die Türkei auch nur halb so religionsgläubig wäre, wie es teilweise, Sie haben gesagt, das Kruzifix muss in deutschen Klassenräumen hängen, das gibt es in der Türkei nicht. Das heißt, es gibt dort wesentlich weniger Verbindung zwischen staatlichen Bereichen und religiösen Bereichen als bei uns. Und das wäre eher ein Argument, das dafür spräche.
Türkische Bürgermeister, ich erweitere die Frage, sollen Türken, die hier leben, das kommunale Wahlrecht haben?
Ich bin dafür, dass sie das kommunale Wahlrecht erhalten. Ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen Beitrag zur Integration. Ich glaube, dass Integration von unten in der Kommune wachsen muss. Es gibt viele türkische Vertreter, die dort in Wirtschaftsverbänden, in Vereinen, Institutionen, auch auf Wahllisten verschiedener Parteien, nicht nur bei den Grünen, es gibt sogar eine CSU, habe ich mir sagen lassen, sehr wohl mitarbeiten. Und ich finde, wenn sie sozusagen Pflichten und Aufgaben übernehmen, dann sollten sie auch Rechte wahrnehmen können.
Einverstanden, Herr Söder?
dass die Leute, wenn sie dann Deutsche werden, auch kandidieren für die Ämter, ist ja überhaupt keine Frage. Aber der Integrationsprozess sollte sich halt so weit entwickeln, dass man dann sozusagen auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Zu der Frage, was man für Sprache tun kann, völlig richtig. Wir gehen in Bayern jetzt einen neuen Weg. Wir wollen tatsächlich die Sprachkompetenz deutlich erhöhen, setzen deswegen bewusst extra Lehrer und auch extra Kurse ein, auch bewusst Geld, und zwar vor der Schule. Weil das Problem besteht ja häufig, dass dann, wenn in der Schule erst begonnen wird, Sprache zu erlernen, bedeutet es übrigens nicht nur für die Kinder mit Migrationshintergrund Schwierigkeiten, eine weiterführende Schule nach 4 Jahren zu besuchen, was ja das Ziel auch ist, sondern es bedeutet auch für die deutschen Kinder beispielsweise ein Problem, weil natürlich der Klassenverband sich sehr stark darin orientiert, erstmal gemeinsame Sprachebene zu entwickeln. Deswegen versuchen wir bewusst, die Sprachproblematik herauszubringen und deswegen Vorkurse zu machen, damit die Sprache erlernt wird. Denn ohne Sprache ist eine Integration gar nicht möglich. Ich glaube aber zweitens, dass die Sprache der erste Schritt ist. Denn manchmal kann man ja auch miteinander reden, aber sich trotzdem nicht verstehen. Ich glaube, dass diese Wertfragen und die sich am Grundgesetz eben festmachen und unseren Werten, dass die eben der zweite Schritt sind, den es zu vermitteln gilt.
Lassen Sie mich bitte zur Sprachintegration etwas sagen, weil Sie diese Pressemitteilung, ich weiß nicht, wie alt sie ist, 20 oder 30 Jahre von den Grünen zitiert haben. Ich finde, Sie müssen sie in den Kontext stellen. Es war damals das erklärte Ziel der Bundesregierung, Gastarbeiter nach Deutschland zu holen, die zurückgeschickt werden sollten. Es gab damals überhaupt keine Diskussion über Integration. Wir sind Lichtjahre von der damaligen Zeit entfernt. Und es war auch der erklärte Wille, dass sie gar nicht Deutsch lernen sollen oder müssen. Die Zeiten haben sich in dieser Hinsicht völlig gewandelt. Und ich glaube, hätten wir früher angefangen, über Integration zu reden und im Übrigen die Integrationsdebatte endlich mal von der Beitrittsdebatte abzukoppeln, weil Integration ist notwendig. Naja, sie verbinden sie ja immer ganz geschickt miteinander, um damit Stimmungen zu bedienen. Das ist aus meiner Sicht für Integration und für Beitritt nicht hilfreich. Das heißt, das muss abgekoppelt werden. Und dann gibt es, glaube ich, bei der Frage des Spracherwerbs inzwischen zwischen allen Parteien hohe Übereinstimmung. Die Kinder müssen, bevor sie in die Schule kommen, die deutsche Sprache beherrschen. Die Frage ist jetzt, wer stellt glaubwürdig auch die entsprechenden Finanzmittel dafür bereit? Die Bundesregierung hat es gekürzt.
Ein anderes Beispiel habe ich noch, worüber man es überlegen
sollte. Wollen Sie was zu der Kürzung sagen?
Naja, also wir zumindest in Bayern legen deutlich Geld drauf, kann ich nur sagen. Was zum Beispiel ein Punkt ist, wir haben ja Integrationskurse, die von der Bundesregierung auch vorgeschrieben werden können. Wir haben aber ein Problem, dass diese Integrationskurse von vielen abgebrochen werden, nicht besucht werden. Wir müssten uns da auch mal ein System überlegen, dass man tatsächlich die Leute länger dabei hält, diese Integrationskurse anzunehmen. Sein? Muss man sich mal überlegen, auch die Einnahme der Sanktionsmaßnahme, dass diese Kurse auch wirklich dann absolviert werden, weil es nützt nichts, wenn jemand zwar offiziell einen Integrationskurs machen soll, aber wenn über die Hälfte die dann abbricht, nützt uns natürlich nichts und nützt übrigens auch dem nicht, der sich integrieren soll.
Frau Lemke, viele haben sich gefragt, warum Herr Erdogan das gemacht hat. Warum hat er vor 18.000 Türken geredet? Und viele haben gesagt, das hängt damit zusammen, dass die Türkei jetzt bald ein Briefwahlrecht bekommt und dass er sozusagen eine Gemeinde in Deutschland formen will. Manche haben dann weitergedacht und haben gesagt, der will was ganz anderes, der will eine türkische Minderheit in Deutschland behalten. Also sozusagen eine Minderheit wie die Sorben, die Minderheitenrechte haben. Halten Sie das für völlig ausgeschlossen?
Ich finde, in solchen Fällen hilft miteinander reden immer viel und nicht hineindeuten und möglicherweise auch noch das hineindeuten, was einem politisch gerade dienlich ist. Ich habe ihn so verstanden,
dass er... Sie wollen das ausschließen?
Ich schließe das aus. Es war eine beeindruckende Rede pro Integration in Deutschland und auch eine Botschaft an die Türken in der Türkei. In Deutschland müssen sich die türkischstämmigen Einwohner hier integrieren. Im Übrigen finde ich, dass wir so ein bisschen...
Stark von der Übersetzung
so ein bisschen
abhängen.
Nee, er hat beides gesagt. Er hat doch den Satz mit der Assimilation gesagt. Aber in den Medien ist der eine Satz und vor allem befeuert durch Kollegen wie Herrn Söder, der eine Satz sehr intensiv wahrgenommen wurde und der andere weniger. Ja. Lassen Sie mich noch ein...
Herr Söder muss auch noch ein Schlusswort
sagen. Dann lasse ich ihm höflicherweise den Vortritt, wenn er es nicht so lange macht wie sonst.
40 Sekunden macht es, die haben wir nämlich noch.
Sie sind, glaube ich, die Einzige, die Rede so verstanden hat, denn die Mehrzahl der Leute, ich war übrigens dabei, habe die Möglichkeit gehabt, ihn zu erleben, hat es anders verstanden. Und das, was Herr Erdogan gesagt hat, die Kommentare lese ich, die sind eigentlich, dafür ist er selber verantwortlich. Die CSU ist nicht verantwortlich, was Erdogan für Pläne hat.
Lesen Sie doch mal, was Herr Schäuble zu ihm gesagt hat in der Süddeutschen Zeitung, vielleicht glauben Sie den.
Sie wollten mir doch kurz noch den Satz lassen. Das, was Erdogan gesagt hat, ist aus meiner Sicht alles anders als hilfreich, sowohl für die Beitrittsfrage als auch für die Integration und aus meiner Sicht nicht akzeptabel gewesen.
Und war es Wahlkampf sozusagen vor?
Möglicherweise, das ist mir aber wurscht letztlich, sondern die Botschaft war, meiner Meinung nach hat er auch seinem Land und auch den Türken in Deutschland keinen Dienst erwiesen.
Das war Unter den Linden, heute mit zwei Themen und darum ein bisschen gedrängter. Wir entschuldigen uns dafür, aber wir haben gedacht, das sei an einem Tag wie diesem notwendig. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Montag. Wieder Unter den Linden, wieder aus diesem tollen Studio und wieder mit dem Brandenburger Tor. Mhm.